Lesen ist schwul. Der Podcast.
Hello. Hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Schwul.
Doppler-Effekt. Lesen ist Doppler-Effekt.
Lesen ist Doppler-Effekt. Lesen ist heute auch spicy
und sexy.
Romantic.
Romantic?
Ramondisch.
Romantic?
Romantic. Wir werden heute über Romance-Bücher reden.
Jo.
Denn ich hatte.
Beziehungsweise Romantasy.
Romantasy. In meinem Fall
on
Romance,
my
in deinem Fall Romantasy. Denn ich habe die letzten 4 Wochen 5 Romance-Bücher gelesen. Man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe die letzten 10 Jahre ein Romance-Buch gelesen.
Ja, ich finde, man muss wirklich dazu sagen, dass du, also für die Leute, die vielleicht relativ fresh, hallo Kater, ja, relativ fresh nur im Podcast zuschauen sind, Lena liest eigentlich nur so kluge Bücher.
Ja.
Relativ, du liest so High-End-Literatur.
Ja, ich lese gern so gesellschaftskritische Sachen.
Lyrische Romane.
Voll, so Sachen. Beziehungsweise, also ich lese auch, also habe auch die Romance-Bücher gerne gelesen, aber mich, glaube ich, interessiert es einfach mehr.
Also ja, ich, ja, aber es ist nicht so, also ich zum Beispiel, als wir im Urlaub waren die letzten Jahre, war halt, habe ich immer so meine Beach-Read, Spoiler, dabei gehabt und habe halt so dumme Sachen gelesen, die man einfach ohne Hirn schnell runterlesen kann. Und du hast halt Die Wut, die bleibt gelesen und da direkt Edouard Louis hinterhergeschoben.
Ja, ich würde sagen, also ich lese schon auch manchmal zur Unterhaltung, aber ich lese halt auch gerne, weil ich möchte, dass Bücher was mit mir machen.
Ja.
Im Sinne von mich wütend machen, mir Dinge über die Welt erzählen und nicht nur hihihi. So,
ja.
Das ist aber auch ein guter Effekt, den ich bei den letzten Büchern bemerkt habe. So, dass man so ein bisschen giggelt.
Ja.
Giggling, kicking my feet. Ich
würde einmal kurz an Carter fragen, was er dazu sagt.
Er stimmt zu, würde ich sagen.
Also ein Romance-Liebhaber.
Meine Nase hat kurz gekribbelt. Ich habe als Jugendliche sehr viel Zeit auf Wattpad verbracht und sehr viel Fanfiction gelesen. Fanfiction von Bands, von denen ich nicht mal Fan war, weil auf Wattpad gab es halt nichts anderes.
und dann hast du One Direction Fanfiction gelesen?
Ja, ja, weil das Gefühl das Einzige war, was man auf dieser Plattform gefunden hat.
Fair.
Und dann habe ich das halt gelesen.
Fair.
Und ich habe ganz oft die Alternative Universe oder Alternate Universe, I don't know. Also im Endeffekt sind das Stories, die überhaupt nichts mit der Band zu tun haben, aber ein Charakter heißt halt irgendwie Harry. So, ja. Mein Gott, habe ich halt die Stories gelesen. Es gab auch manche, die also Geschichten da geschrieben haben, Romane oder so, die habe ich natürlich auch gelesen. Heißt, ich war vertraut mit am Handy lesen, tausende Seiten in kürzester Zeit.
Ja.
Und in diese Zeit habe ich mich sehr schnell zurückversetzt gefühlt die letzten Wochen.
Es gab, das ist jetzt so Poetry Slam Szene Insider, weil sie niemand mehr erinnern wird, weil es ist schon ein bisschen her, es war auf jeden Fall vor der Pandemie, hat sich eine Lesebühne, die es jetzt auch gar nicht mehr gibt, Randale und Liebe, dazu entschieden, einen kleinen Joke zu machen. Und sie haben quasi so getan, als wären sie 14-Jährige, die auf Wattpad eine Harry Potter David Friedrich Fanfiction hochlädt. Behind Blue Eyes.
David Friedrich ist ein bekannter Poetry Slammer, muss man vielleicht dazu sagen.
LG.
Nicht Kaspar David Friedrich.
Nein.
Nur David
auch nicht
Friedrich.
David Friedrich, der im Dschungelcamp war. Der andere David Friedrich.
Das fände ich aber auch extrem funny. Dschungelkönig
David
Harry Potter.
Der auch Mitglied dieser Lesebühne war.
Nein, wie funny.
Und die haben das wirklich richtig, richtig schlau gemacht, dass sie das so spreadet in der Szene, dass alle jede Woche auf dieses Kapitel hingefiebert haben.
Geil.
Über Monate, Friends.
Wir hatten ja nichts in der Pandemie. Wir
Das war davor, lange davor.
Okay, never mind.
Ich glaube, es war 2018 oder so.
Wir hatten ja nichts in 2018, da gab es noch kein TikTok. Was soll man denn machen?
Wirklich jede Woche hingefiebert, dass dieses neue Kapitel rauskam. Es gab, glaube ich, eine so gaye Szene mit David und Malfoy.
Oh.
Toll.
Dravid.
Und es ist eben die ganze Zeit diskutiert worden, ist das echt? Ist das wirklich der 14-Jährige? Diese Lesebühne hat ein Mädchen bezahlt, um bei der Lesebühne aufzutauchen und zu sagen, ja, ich bin das. Ich habe das geschrieben. Bis sie irgendwann in einer Special-Ausgabe von der Lesebühne, die sie live gestreamt haben und die ganze Szene hat zugeschaut, zugegeben haben, dass sie das waren.
Geil.
Und sie haben das auch als Buch gedruckt und das sind auch gut so 600 Seiten gewesen. Also
geil.
Das war richtig Commitment. Ganz, ganz toll. Das ist die einzige Fanfiction, die ich je gelesen habe, tatsächlich.
Der Captain hat so einen großen Haarbatzen, der auf deiner Hose war, und dann wollte ich ihn dir runterpicken und jetzt hing er an mir selber. Okay.
Ja, der Captain macht es nur bequem.
Ja, weswegen ich angefangen habe, jetzt Romance zu lesen. Oder beziehungsweise ich wollte mit einem anfangen und dann war ich im Loch und dann ging es nicht mehr raus.
Zu spät.
Ellie Hazelwood hat, also ich, wie gesagt, ich folge den Aufbauverlagen, weil die Edouard Louis Bücher rausbringen und Ellie Hazelwood hat bei denen auch veröffentlicht und deswegen habe ich so manche ihrer Promotouren mitbekommen. Mhm. Also die wirkt wie eine richtig sweete Maus einfach. Ja. Habe mich mit ihr überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also ich habe vor allem die Bright-Promotour mitbekommen, wo es ja um so Vampire und ich glaube auch Werwölfe geht.
Ja, das habe ich gehört.
Ja, das ist so ein Thema, das hätte also.
Also ich habe das Hörbuch gehört, nicht Ovid. Das
Hörbuch. Was jetzt so thematisch überhaupt nicht meins ist, was mir auch überhaupt nicht gejuckt hat, aber sie wirkt einfach wie eine sehr sweete Person.
Ja, und da habe ich ja erkannt, das ist so von den ganzen Romantasy-Sachen irgendwie nur das am unsmattigste. Und ich war wirklich sehr überrascht, wie gut sie diese Welt etabliert. Haben wir, glaube ich, eh schon mit drüber geredet, dass sie dann also happy war, dass sie nicht in diesen Werwolf verliebt hat, weil er so scheiße zu ihr ist oder weil er so hot ist, sondern weil er ein guter Typ ist.
Voll. Und Ellie Hazelwood hat ein neues Buch geschrieben, Deep End, was so ein bisschen vermarktet wurde, wo man gesagt hat, dass es um eine BDSM-Beziehung geht.
Jo.
Debatable, würde ich sagen. Und es gab bei 13 Fragen vor 1,5 Monaten, 2 Monaten oder so, gab es eine Folge zu Dark Romance, was ja gerade generell so ein großes Thema im BookTok-Universum ist.
Ob man da Jugendliche davon fernhalten.
Genau, ob man das eine Altersfreigabe machen sollte, also irgendwie ab 18, ab 16 oder so, weil halt viele dieser Bücher als Romance, Romantasy vermarktet werden, so süße Cover mit so Rosen und so haben und dann halt da drin über Entführungen und Vergewaltigungen und halt wirklich heavy, heavy Stuff geschrieben wird.
Das gibt es bei Büchern gar nicht, gell? Es gibt nur Empfehlungen.
Ja.
Es gibt Leseempfehlungen, aber es gibt keine Freigaben.
Und bei diesem 13-Fragen-Format war eine Dark-Romance-Autorin, die ich wahnsinnig unsympathisch fand. Also ich habe die Folge auch nicht ganz fertig gucken können, weil ich wirklich einfach so wütend war. Die dann halt gesagt hat, ja, sie hat ja auch einen Warnhinweis in ihrem Buch gepackt. Aber der Warnhinweis war halt so richtig so.
Das ist doch den Jugendlichen scheißegal.
Ja, und der Warnhinweis war, du wirst nicht glauben, was in diesem Buch passiert. Es wird unfassbar für dich sein. Also logisch, mehr halt so vermarktet im positiven Sinne.
Ja.
Was ja generell gerade, also so Trigger Warning, Content Notes ist ja generell gerade ein Thema, das haben wir auch im Theater ganz viel.
Ja.
Dass wir zum Beispiel bei einem Stück als Content Warnung Blut geschrieben haben. Weil halt an einer Stelle jemand einen Zahn rausgeschlagen bekommt und halt so 3 Spritzer Blut auf der Bühne zu sehen sind. Wir aber halt, also die Dramaturgie beschlossen hat, das muss dahin, weil wenn Leute kein Blut sehen können, ist das halt wichtig. Zum gleichen Zeitpunkt kam aber diese Sancta-Oper in Stuttgart, wo sich Menschen, also wirklich so Fleisch aus der Haut schneiden und an Haken aufgehängt werden. Und so dieser ganze Hype über so, oh mein Gott, die Grenzen von Oper und blutig etc., dass dann halt eine.
Jemand da auf die Bühne gekotzt oder so oder geschissen?
Nee, gekotzt hat einem Publikum. Also die Leute wurden schlecht und sind so rausgegangen.
Das war's. Naja.
Genau, und dann hat halt eine Pressekritik zu dem Stück an unserem Haus gesagt, oh, sie haben Content-Warnung Blut draufgeschrieben, es war gar nicht blutig, die wollten sich ja nur den Sancta-Hype abgreifen. Wo ich, also dass dieses Verständnis von Content-Notes als Marketing-Tool.
Wie man es macht, macht man es.
Ja, und es ist halt, also so funktioniert es halt nicht. Egal, anyhow. Deswegen dachte ich mir, ich finde es sehr, also es hat mich interessiert, wie Ellie Hazelwood an dieses Thema BDSM rangeht, was ja dieses Ganze, was diese Dark Romance-Autorin auch meinte, dass sie eben halt Frauen manchmal Fantasie haben, unterdrückt zu werden oder vom starken Mann. Und diese Fantasien sind ja nichts Schlechtes und die sollte man Frauen ja auch nicht absprechen, weil die Sexualität von Frauen wird so oft abgesprochen, bla bla bla.
Es ist so ein schmaler Grat.
Ja, und halt, also sie meinte auch so, ja, dann kann man das lesen und findet raus, auf was man steht. Und ich weiß, man sollte nicht Bücher lesen, um rauszufinden, ob man auf Vergewaltigungen steht. So, das ist keine Frage, das ist keine Debatte.
Ja.
Das ist einfach ein Nein.
Ja.
Und also selbst wenn, und jetzt bin ich mir sicher, dass es Leute gibt und die haben wahrscheinlich auch ihre Gründe dafür, wenn man sagt, das ist eine Fantasie von mir.
Dann weißt du das schon.
Erstens weißt du das schon und zweitens
kein fucking Buch
hast du trotzdem eine Verantwortung als Autorin, dass dieses Buch nicht in die Hände von Minderjährigen kommt.
Bitte.
So, und dann hat sie es zum Beispiel auch mit der Pornoindustrie verglichen. Und ich war so, das ist, also auch, erstens, völlig unterschiedliche Branchen.
Ja.
So, Pornografie kannst du nicht im Thalia kaufen.
Ja.
So, und zweitens
auch. Pornografie hat kein süßes Comic-Cover.
Erstens,
wobei, manchmal.
Ja, aber also so du auch Pornografie ist bei auf den meisten Seiten ab 18. Und natürlich kannst du da draufklicken.
Ja, aber du musst zumindest lügen.
Aber du musst lügen. Und auch, also auch Pornoproduzenten.
Fucking Red Bull ist ab 16.
Und ich finde
kontrolliert niemand, aber ist ab 16.
Ja. Und ich finde auch Pornoproduzenten sollten in die Verantwortung genommen werden,
ja,
dass ihre Inhalte nicht schlimme Gewalt reproduzieren.
Ja.
So, anyhow. All that als Präambel.
Und so, was wir so bisher haben an BDSM, in Anführungszeichen, Romanen.
50 Shades of Grey.
Ist ja wahnsinnig grob falsch.
Ja.
Also wenn man irgendwelchen Leuten aus der BDSM-Szene mal zuhört,
ja,
ist es wirklich komplett falsch, ja, dargestellt. Es gibt nie irgendwie Aftercare oder so, was aber so eins der wichtigsten Dinge ist, sondern ja, es ist immer einfach der Mann, der irgendwas bestimmt.
Ja.
Fakt ist aber, dass da das bei echten BDSM-Leuten sich vorher drüber unterhalten wird.
Voll.
Wie willst du genannt werden? Darf ich dich beschimpfen? Wie soll ich dich beschimpfen?
Voll.
Und dann wird es währenddessen gemacht.
Voll.
Und das gehört halt auch dazu. Und das soll wohl da sehr gut gewesen sein.
Bei dem 13-Fragen-Ding war übrigens auch eine Domina dabei, was ich sehr spannend fand.
Geilo.
Die dann halt mit argumentiert. Leider, also sie hat sich, ich glaube, sie war nicht so gut in ihre, darin ihre Meinung gut,
ja,
rüberzubringen, weil sie hat, ich weiß, ich glaube, ja, ich verstehe
ihr Job.
Ja, ich weiß, ich glaube, ich verstehe, was du sagen möchtest, aber die anderen verstehen es nicht. Und es ist ein sehr guter Punkt, den du machst, den sonst gerade niemand macht. Naja, anyhow. Sehr lange Präambel, um zu sagen, ich habe fünf Romance-Bücher gelesen.
Ja.
Genau, ich habe Deep End mit Deep End angefangen und ich war sehr positiv überrascht. Es ist, also, wenn man sich so die Welt von BDSM anguckt, es ist eine sehr brave BDSM-Beziehung. Ja. Es geht so ein bisschen um Kontrollabgabe, es ist so ein bisschen so, nutze mich für meinen Körper mäßig. Also, es ist stellenweise schon auch ein bisschen cringe, wenn man das liest, was ich aber sehr oft bei so Sexszenenbüchern habe.
Ist einfach Sexszenen auf Deutsch, funktioniert einfach nicht.
Ja, das ist, ich glaube, war das Deep End? Ja, das, was ich dir im Auto vorgelesen habe, sie haben Pussy nicht übersetzt. Sie haben im Deutschen einfach Pussy
geschrieben.
Aber ich
finde Muschi no fail schlimmer.
Natürlich ist es schlimmer, aber also, ich fand auch, nee, hat mir wirklich gar nichts gegeben.
Was hältst du denn dann
gern? Weiß ich nicht.
Das ist ja das Problem.
Weiß ich nicht, aber
deutsche Sprache ist das,
ja,
Problem.
Ich, nee, fand ich hat mich ein bisschen rausgebracht. Naja, und in Deep End finde ich es gut. Es ist, der Fokus ist nicht nur auf diese Beziehung. Sie ist Turmspringerin, er ist Schwimmer. Es geht ganz viel um ihre Sportarten. Es geht um Erfolg in ihren Sportarten. Es geht darum, dass er der Ex-Freund von einer guten Freundin von ihr ist. Um diese Dynamik. Also es ist nicht nur Ficky-Ficky, Wup-Wup. Und sie haben zum Beispiel, also sie wissen, dass beide halt so auf diese Sachen stehen, so über Ecken haben sie das rausgefunden und gucken sich dann so ein bisschen an und sind so, sollten wir nicht. Und füllen dann eben so eine Liste aus mit Sachen,
ja,
die sie wollen, bei denen sie sich vorstellen könnten, es zu machen, was für sie No-Gos sind. Und diese Listen vergleichen sie dann miteinander. Beziehungsweise sie legen sie vor den Tisch, er liest ihre Liste und dann knuscht er sie einfach wild, weil ihre Listen komplett deckungsgleich sind. Utopisch.
Match made in heaven.
Wirklich utopisch, unrealistisch. Egal. Es war süß. Sie freuen sich. Sie haben Sex. Diese Liste wird danach nie wieder erwähnt, was sie auch ein bisschen.
Aber probieren sie Sachen von der Liste?
Ja, voll.
Okay.
Also sie machen Sachen von der Liste, beziehungsweise, ja, also es ist jetzt nicht so, wir haken heute Punkt 5 von der Liste ab, sondern so, sie wissen ja grob,
ja,
was,
ja,
sie wollen, was sie machen. Es ist immer mit Consent, es wird immer gefragt. Sie haben gut Aftercare, sie haben auch manchmal, also an einer Stelle ist sie irgendwie total traurig und er tröstet sie und sagt bewusst so, wir haben jetzt keinen Sex.
Ja.
So, das, also so, es werden Grenzen gesetzt, es wird gut miteinander umgegangen, sie mögen sich auf einer menschlichen Ebene, sie verlieben sich dann natürlich auch ineinander. Was sonst?
Spoiler!
Was sonst? Aber das ist wirklich alles gar nicht, es ist alles sehr, sehr nett und beide haben gleich viel Macht, obwohl sie die Kontrolle abgibt.
Mhm.
Was ich sehr, sehr wichtig fand. Und ich finde, wenn man eben dieses Argument von, oh, manchmal haben Frauen einfach die Fantasie, so, ja, aber
in einem sicheren Rahmen.
Eben. Und dann kann man eben solche Bücher lesen und da passiert das ja trotzdem,
ja,
dass er irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, ich glaube an einer Stelle, weiß nicht, so erniedrigende Sprache, ich glaube, nee, macht er nicht, genau, das mag sie nämlich nicht. Aber so Sachen wie, ja, gehen wir nicht ins Detail.
Keine Ahnung, du kommst erst dann, wenn ich das sag.
Ja, so nee, mehr so Punkt. Sachen so, dein Mund ist mein Werkzeug, mäßig. So,
ah, okay.
So Dinge, also dass ihr Körper benutzt wird.
Ja.
Weil, also du kommst erst, wenn ich sag, ist ja nicht, würde ich jetzt nicht als krasse, ich bin unterwürfig Fantasie, also schon so ein bisschen, aber you know what I mean, so Hardcore-Shit von wegen, ich nutze deinen Körper so, wie ich das möchte, wird alles mit Consent, alles gut abgeklärt. Genau. Davon ausgehend bin ich dann in das Loch Romance gefallen und habe Emily Henry hinterhergeschoben, die, würde ich sagen,
alles auf der Libby-App.
Alles
übrigens.
Über die Libby-App. Die, würde ich sagen, eher so sweet, vanilla-mäßig unterwegs ist. Und das war auch ganz toll, ganz sweet, ganz süß. Ich habe zuerst Book Lovers gelesen. War das das erste? Ich glaube, ja. Das hat mir am besten gefallen. Nee, ich habe vorher noch eins gelesen. Ich habe gelogen. Ich habe vorher noch eins gelesen. Ich muss,
du Lügerin!
Ich muss einmal kurz gucken. Oder habe ich davon noch eins gelesen? Ich muss wirklich gestehen, ich komme nimmer mit. Ich komme einfach nicht mehr mit. Habe ich davon noch? Ja, Happy Place habe ich ganz, ganz, ganz am Anfang gelesen.
Ah, das stimmt.
Ich wollte gerade sagen, weil das erste von ihr fand ich gar nicht so gut.
Stimmt, Happy Place ist das habe ich als Hörbuch gehört und habe es so furchtbar gefunden, dass ich es abgebrochen habe.
Das ist halt, also da ist der Plot auch ein bisschen, also ich finde es sehr sweet, dass es um Freundschaft geht auch. Das hat mich da auch abgeholt, aber ansonsten nicht so stark.
Ja, wobei man auch sagen muss, ich finde so Romance-Bücher als Hörbuch hören ist nochmal schlimmer, als sie zu lesen. Weil dann die Stimme immer so wahnsinnig sexy ist und so ist wieder so ganz viel und das ist ja,
nee, also ich könnte mir auch nicht vorstellen, diese,
was war das für Satz? Es wird so ganz viel und es ist so
ich könnte mir auch nicht vorstellen,
sind mein Job,
die Sexszenen, die ich dann in den Büchern gelesen habe, die zu hören, auf gar keinen Fall. Naja, auf jeden Fall nach Deep End habe ich Book Lovers gelesen und das war ganz großartig. Das war ganz, 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 ganz sweet. Ja. Sie ist Literaturagentin, er ist Lektor, was ist das deutsche Wort? Er ist Lektor und sie ist die Literaturagentin von so einer sweeten Romance-Tante und das Buch beginnt, weil sie ihm dieses Buch anbieten möchte oder halt das neueste Buch anbieten möchte und er sagt, er findet es nicht gut. Und sie ist total echauffiert und ist so, du Wichser. Und dann verkauft es sich natürlich super gut. Und dann findet sie
ihn. Und sie ist so, du Wichser.
Und sie ist so, told you, bitch. Er hat trotzdem eine sehr gute Karriere. Und dann ihre Schwester, also die Schwester der Literaturagentin, ist ganz großer Fan dieses Buches. Und dann fahren sie gemeinsam nach, ich glaube, Rainbow Falls heißt die Stadt, in der dieses Buch spielt. Wunder, oh Wunder, der Lektor wohnt in dieser Stadt, er ist da groß geworden und deswegen hat er eine persönliche Fehde mit dem Buch, weil in dem Buch Rainbow Falls als die süße, kleine, niedlichste Stadt der Welt porträtiert wird und er ist so, ich hatte eine fürchterliche Kindheit hier. Also natürlich alles sehr Klischee. Emily Henry hat ein riesengroßes Fable für Grumpy Sunshine Kontrastpärchen. Es ist irgendwann ein bisschen ermüdend, ich gebe es zu. Er ist immer der grummelige, strenge, ernste Mann und sie ist dann so die Happy-Go-Lucky-Frau. In Book Lovers, was muss ich zugeben, also ist sie auch ernst und streng und dann finde ich das fast ein bisschen sweeter, weil sie dann so gegenseitig ihre Schalen aufbrechen. Das ist ganz süß. Und
ganz cute. Ich hätte wirklich, ich hätte heimlich Videos von dir machen sollen, wie du diese Bücher gelesen hast, weil du warst wirklich giggling and kicking your feet. Es war ganz toll.
Ja, es ist manchmal auch wirklich einfach, es ist ja cute. Also es schafft ja genau das, was es schaffen soll, dass man so ein bisschen mitfiebert, dass man aber auch nett. Genau weiß, was passiert, dass keine allzu großen Plotbis kommt, dass es trotzdem aber spannend ist, weil so ein, zwei Hindernisse natürlich aufkommen.
Ja,
und die beiden arbeiten dann immer mehr zusammen im Laufe des Buches und merken, dass sie sich total gut ergänzen, dass sie ein super Team sind.
Ja.
Es ist alles ganz arg sweet. Sie bauen gemeinsam einen Buchladen wieder auf.
Toll.
Was soll ich sagen? Es heißt Book Lovers und wenn man Bücher mag und Bock auf Romance hat, ist das wirklich das perfekte Buch. Es ist ganz arg süß.
Ja.
Jo.
Dann grätsch ich jetzt einmal dazwischen, dann machst du deinen Rest. Ich bin gerade ein bisschen in einem Stella-Tack-Loch. Ich habe es letzte Folge schon angekündigt. Ja, was merkst du?
Ja, kurz einfach zur Struktur dieser Folge. Es ist an sich eine Themenfolge, aber wir haben ja bei der letzten Folge schon gesagt, dass ich 5 Romance-Bücher die letzten Wochen gelesen habe. Dass jetzt eine Romance-Themenfolge ist, aber gleichzeitig auch ein Recap von dem, was ich gelesen habe.
Bei dir, genau. Bei mir ist nur
Ohren. Und du schmeißt halt Hörbücher etc. mit rein.
Genau. Ich bin ja eigentlich, wisst ihr ja, so dolle.
Wir haben uns beide gerade hier so, wir kommen uns in die Quere.
So dolle Thriller-Maus. Und manchmal manchmal habe ich dann das Gefühl, du musst jetzt auch zwischendurch kurz mal was anderes hören oder lesen, ja, weil das ist ja auch gar nicht gut, was ich da mache. Ist mir schon klar, dass dann so immer.
We are self-aware.
Dass es immer doller wird und immer nur mehr, damit es spannend ist und so, ja, bla bla. Und dann, ich habe. Happy Place habe ich angefangen, habe ich wieder aufgehört. Icebreaker habe ich gehört. Holy shit.
Ja, nee.
Da wird ja wirklich nur gebumst. Was ist da denn los, Alter? Ich habe das teilweise im Zug gehört und war so, what the fuck is happening? das habe ich, glaube ich, nicht ganz fertig gehört, weil das war nur so eins, das hat mir nur 7 Tage ausgeliehen.
Ach so, ja.
Und dann war ich nicht fertig und es war aber auch nicht so spannend, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht.
Da der Plot hier auch ein bisschen nebensächlich.
Vor allem, weil irgendwie der Anfang war so, sie will auf gar keinen Fall eine feste Beziehung, er schon und sie bumsen dann. Mhm. Und er ist die ganze Zeit so, du gehörst mir. Und dann habe ich so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe so vorhergesehen, dass er sie dann dazu, dass er so, sein Dick ist so toll.
Ah ja, ja, er bekehrt sie.
Dass sie dann doch eine feste Beziehung will, the magic die monogam Dick ist.
Ja. Ihr reicht dann auf einmal nur dieser tolle Schwanz.
Ja, alle haben riesige Schwänze in
immer.
In Romans. Und Bright habe ich eben auch gehört,
ja,
wo ich dann doch auch sehr begeistert war, wie gut und wie detailreich diese Welt erstmal aufgebaut wird, ja, bevor dann gebumst wird. Ich habe auch den ersten Teil von Thwing habe ich gehört, bin das, ich nie so reingekommen.
Was war das mit dem Ledersitz? War das For Thwing?
Nein, das war King of Wrath.
Fürchterlich.
Genau, wo die Sex im Auto haben und er fingert sie erst und dann drückt er ihren Kopf auf den Ledersitz und sagt, jetzt leck auf, was du angerichtet hast. Da war ich dann auch raus. Mehr oder weniger.
Wahrscheinlich auch nicht mit Consent.
Nein. Also da, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist echt härter, das als Hörbuch zu hören.
Ja, auf jeden Fall.
Als das zu lesen. Bright habe ich, wie gesagt, das habe ich ganz toll gefunden. Ich habe auch den ersten Teil von, was ist das? Reich der 7 Höfe, habe ich auch gehört. Bin ich auch nicht so ganz reingekommen. Ich glaube, das ist zu Hardcore-Fantasy. Ich glaube, da bleibt beim Hören zu wenig hängen, als dass man sie wirklich reinlassen kann.
Ja, das glaube ich.
In diese Welt. Gelesen. Nein, ich mache anders weiter. Ich bleibe erst bei den Hörbüchern. I'm sorry. Und dann bin ich eben in dieses Stella-Tuck-Loch gefallen, als ich den ersten Teil gehört habe von Ever and After. Da habe ich dann den zweiten sofort gekauft, als der rausgekommen ist. Habe gelesen wie eine 16-Jährige. Habe komplett vergessen, wie spät es ist und ob ich Hunger habe und ob ich aufs Klo muss.
Ich mit Deep End, wirklich.
Bin jetzt sehr gespannt auf den dritten Teil, der erst irgendwie im November kommt oder so. Gar nicht okay. Und dann habe ich einfach geschaut, was es so gibt auf der Libby-App. Und es gibt eine Trilogie von ihr. Das ist die Bodyguard-Trilogie. Kiss Me Once, Kiss Me Twice und Kiss Me Now.
Kiss Me Thrice.
Und es sind, was ich ganz spannend finde oder auch ganz cool, quasi ist es nicht die Story von einem Pärchen immer weiter, sondern es sind drei verschiedene Pärchen, die alle in ungefähr dem gleichen Kosmos stattfinden. Mhm. Also wir haben quasi erst im ersten Teil den Bodyguard, der zu der Tochter von so einem Wirtschaftsboss, der wird zu ihr ins College geschickt und sie soll nicht merken, dass er ihr Bodyguard ist und so. Das ist die Story und der leitet dann irgendwann aber so eine Akademie, wo so Bodyguards ausgebildet werden. Und im zweiten Teil geht es um einen weiblichen Bodyguard, finde ich auch ganz toll,
cool,
die einen Prinzen beschützen muss, auch ganz toll. Und im dritten Teil geht es jetzt irgendwie um die kleine Cousine von eben diesem Prinzen, die dann auch wieder ein Bodyguard, der in dieser Akademie ausgebildet ist. Also es ist so ein ganz, Stella Tuck ist wirklich, ich denke mir ganz oft, wenn dann der Plot-Twist kommt, denke mir so, krass, dieser Aufbau von diesem Plot-Twist, was du dir alles ausdenkst, bis du erstmal da hinkommst, wo du hinmachst, damit die richtige Story erstmal losgehen kann.
Ja, geil.
Irre.
Geil.
Die Frau ist irre. Insgesamt, die bringt dieses Jahr 3 Bücher raus. Mindestens.
Und sie hat ja auch Kinder, oder?
Also,
wie?
Ja. Und also sie bringt den dritten Teil von Ever and After raus, sie bringt den dritten Teil von der Blackbird Academy raus, wo ich nachher noch drüber rede, und noch irgendwo auf jeden Fall. Crazy, die Frau. ich habe geschrien, als sie mir auf Instagram reingefolgt ist. LG, falls du das hörst, wahrscheinlich nicht. Du bist eine viel beschäftigte Frau. Schreib deine Bücher fertig, es pressiert. Und das ist wirklich einfach nett. Vor allem im dritten Teil habe ich mir am Anfang gedacht, so, da ist dann dieser Bodyguard und dann knutschen die Arme. Und ich war so, es ist der 16. Geburtstag von diesem Kind. Mhm. Der Bodyguard ist, glaube ich, 19 oder so, oder 20. Mhm. Und ich war so, weiß ich nicht. War ich schon kurz davor,
ja, dass 16, 19 ist schon okay.
Ja, aber sie war heute nur 15 am Doktor vor.
Ja,
weißt du, wie man?
Ja.
Ja, aber dann, cut, 2 Jahre später.
Gut.
Dann treffen wir sie erst wieder. Und sie ist 18 und ich bin so,
so macht man's.
Danke, Stella. Danke.
Ich finde, mit 16 knutschen oder mit 15 knutschen kann man schon, aber ja.
Ja, aber was ich ganz toll finde, ist, dass die eine hat eben, die hat einen Hund, der heißt Sir Henry. Toll. Ich glaube, es ist ein Mops. Und da steht immer, er ärgste. Der Hund ärgste. Und das ist einfach das ist ein toller Begriff, um zu beschreiben, was so ein Mops macht.
Ja.
Er ärgst. Toll.
Ja.
Und das ist einfach, ich glaube, es ist auf der Skala so schon sehr, sehr unschuldig.
Ja.
Aber es ist einfach nett, es ist aber auch wirklich, wirklich spannend. Es wird zum Schluss einmal auch mal kurz drastisch, so, wo sie dann auch sehr funny gefunden hat, dass quasi die Bodyguard Silver im zweiten Teil zu dem Bodyguard vom ersten Teil sagt so, ja, Alter, du hast nur so ein kleiner Messerstich, so, ich bin angeschossen worden, Alter, laber nicht. Pussy, so. Finde ich richtig, richtig funny. Und das ist so das Romance da. Das ist, glaube ich, als Hörbuch auch ganz toll, weil Voll. Das kann man so einfach dahin fließen lassen. Voll. Es ist spannend genug, dass man wirklich wissen will, wie es ausgeht. Ja. Aber, und es ist so ein bisschen sexy, aber nicht zu doll.
Sex!
Ja.
Ja. Vielleicht als Zwischeneinschub, weil du Prinz gesagt hast, wir haben auch 2 Romance-Filme geguckt, beziehungsweise Buchverfilmungen.
Das stimmt.
Beziehungsweise du hast den einen nicht geguckt, den habe ich alleine geguckt. Ja. Ich habe Red, White, Royal, Blue gesehen. Ich glaube, es ist als Buch besser als Film. Ich finde, im Film war überhaupt kein Aufbau dieser Beziehung. Also es war so, also es geht um den Präsidentensohn und den Prinzen von England, also amerikanischer Präsidentensohn und Prinzen von England. Die Präsidentin wird einfach von Uma Thurman gespielt. Ich weiß so, was zur Hölle passiert.
Stimmt, du hast mal so geschrieben, so, was macht die da?
Ja, wirklich.
Ich weiß nicht, arbeiten.
Und genau, die beiden Boys, die treffen sich und finden sich total unsympathisch. Und dann turns out, sie finden sich nur unsympathisch, weil der eine so krasse Gefühle für den anderen hat. Und krasse Social Anxiety, weil niemand rausfinden darf, dass er schwul ist. Also der Prinzensohn. Prinz. Weil er halt sagt.
Der Prinzensohn.
Der Prinz. Weil er halt sagt, das geht nicht, dass im Königshaus jemand schwul ist, bliblablub. Und dann hat er halt diesen Präsidentensohn getroffen.
In Kiss Me Twice.
Schau an. dann hat er halt diesen Präsidentensohn getroffen und ist so, oh mein Gott, aber ich darf ihn nicht länger begegnen, weil sonst finde ich nicht den Verstand. So, und dann hält ihn der Präsidentensohn halt total eingebildet. Und dann reden sie ein bisschen länger, weil irgendwie dann die Beziehung kitten müssen zwischen den beiden Ländern. I don't fucking know, auf
hast
jeden Fall.
Hast du nicht gesagt, die bumsen dann einmal und dann sind sie in Love?
Ja, das ist, jein. Also sie treffen sich dann halt und sind so, ja, okay, dann bumsen wir halt. Und dann haben sie halt wahnsinnig viel Sex. Also wirklich, so ist so eine Montage, wie sie bei so Events sind und halt einfach immer im Pferdestall, im Büro, überall. Und dann am Ende, also sie haben nie so wirklich den Punkt, wo sie dann über Gefühle reden. Also bevor sie das erste Mal Sex haben, telefonieren sie so ganz lange und da merkt man schon so, okay, da ist jetzt eine emotionale Bindung auch zwischen den beiden. Mhm. Dann ist irgendwie nur so Sexmontage und so ein bisschen andere äußere Umstände, die halt passieren. Und dann kommt es halt raus, also ihre E-Mails werden geleakt und dann sind sie so, wir sind unsterblich ineinander verliebt. Er ist mein Leben, ich würde sterben für ihn. Und ich bin so,
aber das wird ja so ganz oft gleichgesetzt so Filmen, dass dann Sex und Love das Gleiche ist.
Und ich bin so, wann ist das passiert? Also erstens, sie sind ja auch, also die Schauspieler sind obviously älter, aber die Charaktere sollen ja irgendwie so 19, 18 sein oder so. Und ich mir denke, da kann schon sein, dass man eine starke emotionale Bindung zueinander hat, aber also ich weiß jetzt nicht, ob man mit 19, wenn man 3 Monate irgendwie oder 4 Monate miteinander in einer Fernbeziehung war, wohlgemerkt, ob man dann sagt, ich würde sterben für ihn, so, I don't know. Vielleicht hat er es auch nicht so gesagt, aber es war auf jeden Fall ein bisschen übertrieben.
Hey, der Ehemann von meiner besten Freundin hat die Frau gesehen und hat gesagt, ich heirate. Der hat die noch nicht mehr angelangt, hat er gesagt, ich heirate die, das ist die Frau für mein Leben und er hat recht gehabt.
Ja, ich würde sagen, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Unterschied, ob man sich jetzt vor der ganzen Welt outen soll. Oder
aber der war doch 17.
Ja, aber also wenn du dich als Präsidentensohn von der, vor der ganzen Welt outen sollst, ist es, glaube ich, nochmal ein anderes Level an, ich setze eine Aussage in den Raum, als ich bin ein bisschen angetrunken bei einer Party und sage eine Aussage, die keinerlei Konsequenzen hat. I see what you mean, but also not Apfel und Birnen.
You can know.
Und in den anderen Romance-Film, den wir gemeinsam gesehen haben, weil ich ihn geschaut habe und ich dann gezwungen habe, ihn mit mir nochmal zu schauen, weil ich wirklich, ich find, also ich glaube, ich finde ihn ein bisschen unironisch, aber auch doll ironisch, sehr, sehr gut. My Fault London. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Es ist absoluter Trash. Ich lieb's.
Du hast vor allem zu mir gesagt, hey, den kann man super schauen und so nebenbei ein bisschen basteln. Und dann habe ich nebenbei ein bisschen gebastelt und bin ständig angefuckt worden, dass ich jetzt aber hinschauen muss und, ah, wo sind jetzt wohl? Rat, du darfst dreimal raten, was passiert. Ich bin so, Lena, so stark habe ich nicht aufgehört. Doch, jetzt rat, dreimal. Was wird wohl passieren? Du hast die ganze Zeit, dann warst du da doch auf
Amis. Es ein bisschen wichtig, dass du mitschaust. Naja,
Und ich hab dich dann irgendwann gefragt, ich war so, möchtest du, dass ich diesen Film schau? Dann drehe ich mein Bastelschritt jetzt weg.
Ja, nee, hat schon gepasst. Und die basieren auf dieser Mea Culpa-Reihe, die ursprünglich, glaube ich, aus Spanien kommt. Da war ich dann überlegen, ob ich den zweiten Band lese, aber ich habe dann den zweiten Film, also den zweiten Teil der spanischen Reihe, also die wurden jetzt nochmal neu auf Englisch verfilmt, den habe ich dann angefangen, fand es ganz schrecklich, wo ich nicht weiß, ob das die spanische Variante ist oder ob der zweite Teil einfach schlimm ist. Aber es sind so schnelle Autoverfolgung, Autorennen. I love it. Sie sind Stiefgeschwister, we don't talk about it. aber es, also es ist wirklich einfach doll trashy. Ja. Aber ich fand es ganz, ganz großartige Unterhaltung. Ja. So viel dazu. Das war unser Filmexkurs. Meine Emily Henry-Reihe ging weiter. Ich habe dann vor allem einfach alles, was irgendwie von Emily Henry ist, halt mir vorgemerkt und es dann gelesen, sobald es verfügbar war. People We Meet on Vacation, beziehungsweise Kein Sommer ohne dich, war dann als nächstes dran. Das fand ich extrem enttäuschend. Das hat mich gar nicht abgeholt. Sie kommen aus demselben Örtchen, aber haben sich da irgendwie noch nicht so wirklich gekannt und sind dann auf demselben College, bilden dann eine Fahrgemeinschaft.
Entschuldigung.
Excuse me. Sie kommen aus demselben Örtchen, kennen sich da nicht, bilden dann eine Fahrgemeinschaft, weil sie auf dasselbe College gehen. Und während dieser ersten gemeinsamen Fahrt, sie sind polar opposites, sie haben nichts gemeinsam und reden dann darüber, was sie nicht mögen und merken dann, sie haben doch Gemeinsamkeiten. Und
was?
Und finden sich dann sympathisch.
Was?
Aber das auch irgendwie, also ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen, dass sie sich jetzt auf einmal so gut verstehen. Also es war irgendwie nett, aber ich war jetzt, also die waren nach dieser Autofahrt, waren die Best Friends. Mhm. Ich bin so, weiß ich jetzt.
In welcher Welt?
So wurde es mir jetzt nicht verkauft, würde ich sagen. Okay. Also ich habe jetzt nicht danach gedacht, ja, auf jeden Fall, das sind Seelenverwandte. Und sie hat so einen Reiseblog.
Das finde ich immer ganz unangenehm, wenn man nicht nachvollziehen kann, warum sie die jetzt gern haben.
Ja, und das kommt in dem Buch nochmal deutlich drastischer dann gegen Ende.
Das ist ja die Aufgabe des Buches, dass wir auch uns verlieben.
Ja. Ja, und ich finde, also klar weiß man von Anfang an, dass die beiden sich verlieben werden und dass sie zusammenkommen werden, weil sonst wäre es ein...
Ja, aber nimm uns mit auf der Reise.
Und erzähl mir das halt auch nicht nur im Sinne von, hallo, das ist halt die typische Romance-Struktur, sondern füll das mit Inhalt.
Ja, nimm uns mit.
Ja, und das hat das
Follow me around.
Und das hat Emily Henry bei dem Buch irgendwie nicht so ganz geschafft, zumindest nicht für mich. Sie ist Reisebloggerin und dann nimmt sie ihn halt immer mit auf diese Sommerurlaube. Und dann sind sie halt an allen möglichen Orten und sie fahren halt immer gemeinsam und dann irgendwie, ich glaube, auf Kreta oder so knutschen sie sich dann einmal. Das wird aber auch ganz gegen Ende erst. Es ist so immer der fatale Sommer, da wo alles schief lief, da wo sie sich entfremdet haben. Und dann.
Ich finde das auch wirklich, das ist ja mega der Trope,
dass
man so einmal geknutscht hat und dann ist nie wieder wie vorher.
Ja.
Wo ich mir gedacht habe, ich bin da jetzt nicht so experienced drin. Aber ich habe zwei Leute, eine davon würde ich sagen in unserem engeren Freundeskreis, mit der ich einmal geknutscht habe. Und es ist überhaupt nicht weird.
Ja, ich glaube, da ist es halt, dass sie halt schon sehr lange vorher befreundet waren. Und das war ja bei euch nicht der Fall.
Nee.
Also ihr wart jetzt nicht schon jahrelang
aber
befreundet.
Aber mit dem anderen, mit dem ich am geschlafen habe, schon.
Ja, ja, voll. Also,
und das ist auch nicht weird.
Nee, ich glaube, das wird halt da so ein bisschen, also es war natürlich auch wieder ein Kommunikationsproblem, natürlich, dass die halt schon ewig miteinander befreundet waren, beide aufeinander standen, sich's aber nicht gesagt haben, dann geknutscht haben und dann weiß ich gar nicht mehr, was das Problem war. Auf jeden Fall kam dann irgendwie kommunikativ ging was schief und dann dachten halt beide, dass die andere Person sie hasst.
Ja, okay.
Naja, und dann lädt sie ihn halt nochmal zu einem letzten gemeinsamen Urlaub ein, um die Wogen zu glätten. Und danach.
Und da wird dann gebumst.
Nein, anfangs noch nicht. Anfangs ist es noch ganz komisch. Und sie reist tatsächlich nicht über das Reisemagazin, für das sie arbeitet, sondern zahlt das alles selber. Aber er soll das nicht mitkriegen. Hm. Oh, irgendwie, mich hat es nur genervt. Mich hat es wirklich ein bisschen genervt. Und dann am Ende kriegen sie sich natürlich trotzdem und knutschen dann auf dem Balkon und haben dann Sex. Und dann fahren sie gemeinsam zur Hochzeit von seinem Bruder und sind dann zusammen. Und irgendwie, das hat mich gar nicht abgeholt. Das fand ich nicht, war nicht meins.
Okay.
War nicht meins. Würde ich nicht als Starting Point empfehlen. Und dann habe ich noch Beach Read von Emily Henry gelesen. Das war wieder sweet, würde ich sagen. Sie ist Romance-Autorin.
Das ist mit der Autorin.
Genau, er schreibt Literary Fiction, also eher so ernste, düstere Literatur.
Das, was Lena normalerweise liest. Ja.
Und
er ist Edouard Louis. Edouard Louis ist gay.
Nee, nicht ganz. Er schreibt auch nicht autofiktional. Das findet er nämlich doof. Und
das hasse ich, wenn Leute so autofiktionale Sachen shaden. Das wird ja im Literaturbetrieb auch massiv gemacht, voll. Kurzer Exkurs. Das sagen ja leider über Edouard Louis.
Ja,
er kann nicht schreiben, er kann nur, was er selber erlebt hat. Wenn man denkt, ist doch scheißegal.
Ja, erstens das und zweitens, ich finde, wenn du deine Lebensgeschichte so universell schreiben kannst und gleichzeitig so stark in einen politischen Kontext setzen kannst, dass alle damit anknüpfen können, obwohl sie die Erfahrungen, die du beschreibst, nicht gemacht haben.
Ja. Dann ist es große Kunst.
Dann finde ich das schon auch, er kann schreiben.
Ja. Vielleicht bin ich da so also massiv hasserfüllt, weil es mein Job ist. Einfach Sachen zum Erzählen, die mir passiert sind.
Ja, voll. Das ist ja überhaupt nicht kreativ. Doch. Weil, also,
er hat ja Kunst. Er hat aus dem, was passiert ist, Kunst gemaked.
Voll.
Er hat die Kunst gemacht aus dem.
Ich möchte dich sehen, wie du dein Tagebuch veröffentlichst und es zum Spiegel-Bestseller wird. I don't think so.
Ja, bitte. Mach mal, Gerlinde.
Naja, auf jeden Fall sind beide diese Autoren.
Falls irgendein Gerlinde zuhört, I'm so sorry.
Sind beide diese Autoren in einer Schreibblockade. Und ich glaube, sie kennen sich ja. Nee, genau, sie haben gemeinsam studiert. Er war irgendwie zwei
Jahre. Sie sind doch Rivals.
Ja, genau. Er war irgendwie 2 Jahre über ihr und er hat irgendwie einmal in einem Kurs oder oft in einem Kurs halt immer nur ihre Sachen kritisiert und sie war so, ich hasse dich und hat ihn sozusagen zu ihrem Rival erkoren, aber er weiß davon nichts, denkt sie. Also,
aber sie ist auch sein Rival.
Jein, nicht ganz. Ja. Aber es ist so eine einseitige Fehde sozusagen und dann
toll, ich liebe einseitige Fehden.
Und dann sind sie halt in derselben Stadt, beziehungsweise ihr Vater ist gestorben. Und er hatte bei der Beerdigung kam dann raus, dass er die ganze Zeit eine zweite Familie hatte und ihre Mutter wusste das, als es einerseits so ein riesen Familiendrama und in dem Haus, das er gemeinsam mit seiner anderen Frau hatte, wohnt sie jetzt und sortiert es aus, um es zu verkaufen. Und natürlich wohnt der Dude direkt gegenüber.
Klar.
Und dann freunden die sich so ein bisschen an und beschließen eine Wette, nämlich, dass sie Genre tauschen. Und sie glaubt nicht mehr an Liebe, weil ihr Vater ihre Mutter beschissen hat und ihr Idealbild von Liebe, ihre Eltern waren so, das ist das, was ich in meinem Leben möchte, das ist zerbrochen, deswegen glaubt sie nicht mehr an Romantik und will deswegen kein Romance schreiben, deswegen schreibt sie dann ein, ich würde sagen, doch eher autofiktionales Werk über so die Situation, in der sie sich gerade befindet und eher soll halt eben so ein bisschen von Pessimisten, von diesem Grumpy-Dude halt weg zu einem Romantiker. Und die beiden schreiben, und natürlich verlieben sie sich ineinander. Wer hätte es gedacht? Ja, das war sweet. Ich finde den Titel irritierend, weil sie sehr selten am Strand lesen. So. Hä? Und dann,
Beach Read ist doch so einfach ein Wort für so seichte Literatur.
Voll, aber irgendwie, also, jein. Also sie schreibt es vielleicht so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Naja, und auf jeden Fall gibt sie ihm dann halt Unterricht in Romance und er gibt ihr Unterricht in düsterer Literatur.
Sie gibt ihm Unterricht in Romance.
Genau, sie machen dann so eine Heißluftballonfahrt und Kerzenschein-Dinner und er nimmt sie mit zu so einer Sekte.
Slay.
Das ist ganz nett. Also ich würde sagen, Booklover, das hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Aber es ist ganz nett und was mir halt aufgefallen ist, deswegen habe ich da auch dringend dann einen Cut gebraucht, wenn man 3 Emily Henry Bücher hintereinander liest, sie schreibt immer dieselben Männer. Hm. Die Männer sind bei ihr fast alle immer gleich. Sie haben unterschiedliche Jobs, aber sie sind immer ernst, sie sind immer groß, sie sind immer dunkelhaarig, sie haben immer irgendwie schwarze Rollis an, immer sehr pessimistisch, so nüchtern.
She has a type.
Komplett, komplett. Und ihre Protagonistinnen sind halt ganz oft so die
Sunny Girls.
Sunny Girls, optimistisch, romantisch veranlagt. Das fand ich bei Booklove was ganz cool, dass sie eben halt als Literaturagentin, sie gilt so als High. Mhm. Also sie ist so die taffe Frau. Das fand ich ganz schön, weil er dann auch eben halt die nicht taffe Seite an ihr sieht, aber sie gleichzeitig auch mag für ihre Karriereorientiertheit und so. Das fand ich ganz sweet. Genau. Und dann das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Ellie Hazelwoods Not in Love mit irgendeinem deutschen Untertitel, den ich schon wieder vergessen habe. Die unerklärliche Wahrscheinlichkeit von Liebe oder irgendwie sowas. Was ich bei Ellie Hazelwood so krass finde, sie hat eine Professur für Neurowissenschaft oder so. Also irgendeine Wissenschaft. Die muss crazy schlau sein.
Ja.
Und zusätzlich zu ihrer Professur schreibt sie halt Bücher und geht auf Book-Promo-Touren und so.
Und aber also wahnsinnig unterschiedliche Bücher.
Ja, es ist crazy. Also Bright mit so Werewolf-Fantasy-Setting, dann Deep End mit so Sport.
Aber also Bright ist ja so wahnsinnig politisch.
Mhm.
Also sie muss ja diesen Werwolf heiraten, weil alle so und so viele Jahre ein Vampir einen Werwolf heiraten muss, aus politischen Gründen, um diesen Friedensvertrag so.
Ja.
Also es ist nicht Edward und Bella, sondern es ist also so hochpolitisch.
Da steckt was dahinter.
Ja.
Ja, in Deep End geht es so total viel um Sport, also Spitzen, Hochleistungssport, Olympia, wie so College, also University, Varsity-Sport funktioniert. Bei Not in Love sind es eben zwei Wissenschaftler, beziehungsweise er hat auch irgendwas mit Wissenschaft studiert, ich weiß nicht mehr genau was, und ist jetzt aber in so einer, wie heißt das denn, sie kaufen Firmen auf, im Endeffekt.
Er ist der Kapitalismus.
Ja, also ziemlich, aber er ist noch so der Gute im Kapitalismus, weil sie danach die Firmen nicht in den Ruin treiben, sondern tatsächlich dafür sorgen, dass sie weiterhin gut Profite machen und so.
Okay.
Und sie arbeitet.
Er ist die Höhle der Löwen.
Ja. Sie arbeitet bei so einer, bei so einem hippen Start-up von einer ganz jungen Gründerin, die ihre Dozentin, Mentorin an der Uni war. Sie ist ganz großer Fan von ihr. Ihre Chefin ist total jung, hat ihr Patent gegen die Uni sozusagen eingeklagt, hat dann eben dieses Start-up gegründet und die Protagonistin forscht an einer Technologie, wie Lebensmittel länger haltbar, also so Obst und Gemüse länger haltbar sein können mit so einer Beschichtung, weil sie eben in krasser Armut aufgewachsen ist und halt selten Obst und Gemüse hatte, weil sie es halt einfach nicht gehalten hat und deswegen halt immer so Cracker und so essen musste. Also auch mit so Tiefgang, es geht so ganz viel um so Aufwachsen, um Kindheitstraumata. Der Dude hat auch alle möglichen Traumata hinter sich und dann reden die da so sehr offen drüber und akzeptieren sich, nähern sich so an. Es ist so dieses typische verbotene Liebe, weil er ist natürlich der Feind, weil er die Firma von ihrer Chefin übernehmen will. Und die suchen nach so einem Schlupfloch im Vertrag. Turns out, sie haben ihre Gründe dafür. Also es ist auch so Intrigen, die da passieren. Was ich mit dem Buch eigentlich am auffälligsten fand oder am bezeichnendsten, ist wohl der erste Roman, den Ellie Hazelwood aus zwei Perspektiven geschrieben hat.
Aha.
Also es ist sowohl aus der Protagonistinnenperspektive als auch aus seiner Perspektive. Was ich irritierend fand, ist, dass seine Perspektive in der Er-Erzählerstimme, also es ist dann so er und bei ihr ist es aus der Ich-Erzählerstimme. Wahrscheinlich auch, damit man die Kapitel nicht verwechselt, wenn man zwischendrin anfängt. Aber
das hätte ich öfter mal gemacht. Aber ich mag das auch nicht gern.
Ich fand das so ein bisschen irritierend.
Entweder dritte Person oder erste.
Ja, das fand ich irgendwie dann ein bisschen irritierend, wenn man sich dann nochmal kurz so umgewöhnen musste. Und weil, wenn er was gemacht hat, in ihrer Perspektive, was ja auch mit er lachte.
Ja.
Naja. Und er ist einfach.
Aber war es da ein personaler Er-Erzähler?
Ja, schon. Also aber, man hat seine Gedanken und so schon auch mitbekommen.
Weil halt richtig wild wäre es, da bin ich nämlich auch schon mit drüber nachdenkt, dass so personeller Erzähler und autorialer, also allwissender Erzähler wechseln.
Oh,
das würde nämlich auch, ich glaube, wenn man das richtig, richtig gut macht, wäre es geil. Aber
ja.
Das ist, glaube ich, schwer.
Also es war beides auf jeden Fall aus der Perspektive der jeweiligen Person. Mhm. Und er hat nicht wirklich viele defining character traits. Also er hat schon eine Backstory und er hat auch eine Motivation. Aber vor allem ist er einfach obsessed mit der Protagonistin.
Mhm.
Also wirklich sterbensverliebt in diese Frau. Und es ist sweet. Es ist total sweet. es tut genau das, was es tun soll, nämlich man sitzt da, liest sich das und ist so. Er liebt mich so dolle, weil, also natürlich versetzt man sich dann in die Protagonistin hinein. Aber er ist schon auch ein bisschen flach als Charakter. Also ich glaube, wäre es andersrum gewesen und er wäre ein weiblicher Charakter gewesen und total
sauer.
Verliebt in den Mann, wäre ich sauer gewesen. Ellie Hazelwood weiß natürlich auch, dass ich meine
Karte möchte sehr doll gestreichelt werden. Und er schmeißt mir richtig so sein Gesicht in meine... Also ein Mund leicht auch so...
komplett in einer anderen Sphäre. Weggekuschelt. Mein Gott, sieht er lächerlich aus.
Er schaut aus, als müsste klein niesen.
Der kleine Depp, echt.
Vater, willst du noch sagen?
Er schnurrt immer ein bisschen lauter, wenn man
ja, voll, gell? Ich hab's mal gedacht.
Als würde er checken, was er...
Stimme zu, Karte.
Was
Stimme
das
zu.
Von ihm erwartet wird.
Ja, ist ein Showpony.
Okay. Was wollte ich sagen? Genau, er ist einfach vor allem obsessed mit ihr. Aber mein Gott, darf er ja sein.
He's so obsessed with me.
Ja, und ich habe mir natürlich auch die Goodreads-Review bei jedem einzelnen Buch durchgelesen, weil ich möchte mir meine Meinung schon auch mit den Meinungen anderer bilden. Und
man merkt, dass du es wirklich gewohnt bist, so gesellschaftskritische Sachen zum Lesen.
Nee, es hat mich auch bei den Büchern interessiert, weil ich einfach nicht so viele Vergleiche habe natürlich.
Ja.
Was die so sagen, was sie gut finden, was sie nicht gut finden, fand ich extrem spannend. Und da hat eine auch kommentiert so, er ist einfach obsessed mit ihr und ich lieb's. Und wir so, ja, es tut genau das, was es tun soll.
Ja.
Ich habe das Buch jetzt auch nicht gelesen, weil mich der dreidimensionale Charakter des Protagonisten so interessiert hat. Ich bin ehrlich.
Ja.
Ja, und die haben auch so leichte BDSM-Anflüge,
mhm.
wo ich mir denke, Ellie Hazelwood, möchtest du uns was mitteilen? Oder ist es einfach nur Zufall?
Ja, wahrscheinlich.
Oder ist es einfach nur Zufall, dass ich genau die zwei Bücher rausgepickt habe, wo sie...
Möchtest du uns was mitteilen?
Nein, ist ja wirklich einfach Zufall.
Ja.
Weil er auch so sehr, er möchte die Kontrolle übernehmen.
Mhm.
Aber auch wieder alles sehr konsensual. Mhm. Sie haben auch ein Codewort, Brokkoli. Also ein Safe Word.
Codewort.
Um zu sagen, hey, stopp, bis hierhin
und nicht Brokkoli weiter. Und dann ging ans Bumsen.
Brokkoli? Ja. Und ja, natürlich ist dann da auch ein großer Konflikt am Ende.
Brokkoli.
Natürlich ist da auch ein großer Konflikt am Ende. Der löst sich dann aber natürlich auch auf.
Die Brokkoli-Konditionierung möchte ich dann sagen. Imagine, jemand sagt Brokkoli und du wirst automatisch horny.
Naja, es ist ja der Moment, in dem man nicht mehr horny ist.
Ja, aber wenn es ein Codewort
ja, ja.
Codewort.
Ja, was ich ein bisschen lustig fand, ist jetzt ein kleiner Spoiler an der Stelle, aber auch nicht wirklich. Im Epilog geht es dann darum, dass er einen Antrag macht. Und er sagt dann, die sind da irgendwie seit 2 Jahren zusammen. Und nee, seit einem Jahr, ich weiß nicht, noch nicht so lange auf jeden Fall. Und er sagt dann, er hat den Ring seit einem Jahr und 51 Wochen, also er hat eine Woche, nachdem sie zusammengekommen sind, einen Ring gekauft. Bin so, das ist auch einfach ein bisschen überambitioniert, ich bin ehrlich. Also,
ja, yeah, if you know, you know.
Ja, yeah,
Sometimes.
I don't know, wirklich, I don't know. Ich finde schon ein bisschen unrealistisch. Aber das ist ja, also, so, das ist ja exakt der Sinn des Genres. Es ist unrealistisch, es ist cute.
Yeah.
Wenn man möchte, ist es sexy. Also alle, die ich gelesen habe, hatten auf jeden Fall Sexszenen. Inkludiert, manche besser geschrieben, manche schlechter geschrieben. Ich finde zum Beispiel ganz viele schreiben, dass Sexszenen nicht die Stärke von Ellie Hazelwood sind.
Mhm.
Habe ich so nicht wahrgenommen, würde ich sagen. Also ich habe da jetzt keine großen Unterschiede gemerkt zwischen Emily Henry und Ellie Hazelwood. Emily Henry wird ja so ein bisschen als Queen of Romance gehandelt. Ich verstehe schon auch, wieso. Ich fand jetzt aber zum Beispiel Happy Place und Kein Sommer ohne dich jetzt nicht so überzeugend. Also Booklovers ist, glaube ich, das, wo die meisten halt dann so den Hype um sie rum gestartet haben. Was mir von Ellie Hazelwood noch ganz, ganz wärmstens empfohlen wurde, ist die Love Hypothesis. Das soll wohl ihr Bestes sein. Das möchte ich auch noch ganz dringend lesen.
Das ist auch schon zum Ausleihen bereit.
Ja, ich glaube, ich habe es dann verlängert, weil ich dann kurz andere Sachen noch fertig lesen wollte. wo es dann auch um 2 WissenschaftlerInnen geht und so.
Letztens gesehen in der App.
Ah ja, genau. Was ich auch völlig vergessen habe, in Deep End sind die nicht nur Spitzensportler, sondern auch Wissenschaftsnerds und arbeiten dann auch so gemeinsam an einem Projekt und sie ist super schlau und erklärt cool. dann so Dinge und er ist dann horny, weil sie clever ist. Also ich finde es ganz toll. Das, ja, so sehr, sehr dreidimensionale Charaktere, das mochte ich da sehr gerne in Deep End, weil die sehr viele Ziele im Leben haben und Leidenschaften, und aber so, auch Päckchen, die sie tragen. Also es ist
so echte Menschen,
voll,
die nicht
voll.
Nur eine Sache machen pro Tag.
Voll, und genauso hat sich das bei Deep End angefühlt, was ich richtig, richtig toll fand. Ich glaube, es ist natürlich auch, da ich das erste Romance-Buch war, was ich jetzt seit langer Zeit gelesen habe, außer Happy Place, aber das zähle ich erstmal nicht, weil es mir nicht gefallen hat, war natürlich auch meine Erwartungen nicht so hoch, weil natürlich alle, die ich danach gelesen habe, mit dem vorderen verglichen oder mit dem vorherigen verglichen habe. Deswegen hatte das natürlich auch das mit am leichtesten. Ich habe dann aber auch nach Romance-Buch Nummer 3 oder Nummer 4 in einer Reihe gesagt, ich muss kurz wieder mal was Ernstes lesen. Ich muss kurz Märtyrer rein, weil es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Crooked Smiles kann ich nicht mehr sehen, wirklich.
Wir machen seitdem ständig, wir grinsen so mit einer Seite und sagen, hey.
Wie dieser eine Hund, der so grinst. Weil wirklich, also Emily Henry hat ein Ding für diese ernsten Boys und die haben alle ein Crooked Smile.
Und einen riesigen Penis.
Das auch.
Ja.
Das auch. Das ist die Zusammenfassung der Bücher, die ich gelesen habe.
Crooked Smile, Riesenpenis.
Mein abschließendes Fazit zum Romance-Genre.
Ihr habt aber auch noch eins, gell?
Ach so, ja.
Abschluss würde ich dann vielleicht noch
warten. Okay, dann hau rein. Dann überlege ich mir mein Abschlussstatement.
Ja, ich habe ja nur eins gelesen.
Stimmt, du hast ja noch Blackbird Academy.
Yes.
Excuse me.
Blackbird Academy ist das erste Romantasy-Buch von Stella Tuck. Und das
sie hat vorher Fantasy geschrieben, ne?
Nur Romance.
Ah.
Nur Romance.
Ah, okay.
Und das fand ich ganz nett. Sie schreibt so sehr ausführliche Danksagungen immer, wo sie so ein bisschen erklärt, wie der Schaffensprozess und so war.
Sweet.
Richtig sweet. Und dann sagt sie eben, dass quasi das Genre ist ihr ein bisschen langweilig geworden. Und sie ist aber selber der größte Schisser aller Zeiten. Sie kann keine Thriller lesen, sie kann keine Horrorfilme schauen.
Geil.
Und das habe ich dir dann auch schon gesagt, ich finde es einfach irre, diese Universen, die diese Frau erschafft.
Ja. Weil, und halt so drei im Jahr.
Ja, genau. Weil so drei Universen auf der einen Seite haben wir quasi, diese Blackbird Academy, wo sie, es ist quasi eine Schule, wo Exorzisten ausgebildet werden. Es gibt 7 verschiedene Arten von Dämonen, die alle Namen haben, die alle unterschiedliche Sachen können, machen und so weiter. Sie sagt zum Beispiel auch nicht einfach Vampire zu Vampiren, sondern sie sagt Wiedergänger. Mhm. Also sie hat immer noch so ein extra Wort. Es gibt diverse verschiedene Monster, diverse verschiedene Geister, diverse verschiedene Dämonen, diverse verschiedene, in den Klassen gibt es Unterklassen, in den Unterklassen gibt es Arten, so. Auf dieser Schule werden sieben verschiedene Arten von Exorzisten ausgebildet, die dann, da muss man sich dann spezialisieren. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Wiedergänger spezialisiert, dann spritzt man sie hin und wieder so eine Mikrodosis von diesem Gift, damit man immun wird, wenn man dann gebissen wird. Dann gibt es aber welche, die werden doch süchtig danach, dann werden selber Wiedergänger, dann müssen sofort getötet werden. Also so ein Wahnsinn.
Jesus.
Gleichzeitig ist das Ganze aber in so einem akademischen Setting. An dieser Schule werden nicht nur Exorzisten ausgebildet, sondern gibt es auch noch Leute für die Bürokratie, dann gibt es auch noch Leute, die gehen in die Priesterschaft,
Jesus.
Dann gibt es die Hierarchien, so, dann gibt es den Primus und den Intendanten und es ist irre. Und sie hat ja quasi dann irgendwie im gleichen Jahr oder im Jahr danach diese Märchenwelt erschaffen, wo es aber auch drum um die Nachfahren von diesen Märchen geht. Und die haben auch eine ganz eine Hierarchie. Und da gibt es dann irre.
Mhm.
Irre. Einfach, das beeindruckt mich maßlos.
Ja.
Und sie schreibt in dieser Danksagung, dass sie überhaupt nicht verstanden hat, was passiert ist in dem Moment. Und sie hat wohl angefangen mit diesem ersten Exorzisten, den zum Schreiben. Und alles, was sie vorher gemacht hat, war so mega nett. Und sie ist so, er ist ein Exorzist, du hast Falco und er hat nur eine Hand. Und ab da ist bergab gegangen. So.
Geil.
Und in der Blackbird Academy geht's um, fuck, ich habe natürlich schon wieder vergessen, wie die Protagonistin
Sam heißt. Deswegen habe ich auch immer nur sie und er gesagt, weil no fucking chance.
Ich vergesse immer. Ich lese den zweiten Teil gerade noch.
Ja, dann kann ich dir nicht helfen.
Sie heißt Young mit Nachnamen. Das weiß ich noch. Egal. Also die Protagonistin.
Soll ich nachschauen oder ist sie wurscht?
Es ist einfach, die ist Kellnerin in New York und sie ist so, so untere Mittelklasse und arbeitet in so einem Diner und geht dann abends feiern, weil sie ihre Girls überreden und sie hat eigentlich gar keinen Bock. Und dann ist er so ein ultra hotter Typ und der schleppt sie dann ab und dann merkt sie quasi, während die anfangen Sex zu haben, dass er nicht Sex mit ihr haben möchte, sondern er möchte in ihren Körper.
Er ist ein Dämon.
For real. Er ist nämlich ein Dämon auf der Flucht. Er ist ein Lord-Dämon. Woran insgesamt, das ist ein kleiner Spoiler, es gibt nicht nur diese, also so, es gibt auch dann eine Hierarchie insgesamt der Dämonenwelt. Es gibt Adel.
Jetzt rechts.
Dann sind wir irgendwann bei den sieben Kreisen der Hölle.
Jetzt rechts.
So.
Es reicht.
Also wirklich irre die Frau. Es reicht. Und dann ist dieser Dämon.
Ich stelle mir gerade so ihr Arbeitszimmer vor. Ihr Schreibtisch ist einfach so eine riesige Pinnwand. Ja, wo so alles mit so Zetteln.
Wirklich. Am Anfang von jedem Kapitel ist so ein kurzer Auszug aus dem Handbuch für Exorzisten, wo so bestimmte Monster und so erklärt werden. Was manchmal das Kapitel ein bisschen spoilert, aber gut. Und dieser Dämon ist dann eben in ihr drin. Vielleicht kannst du auch einmal kurz nebenbei googeln, wie sie was weiß, sonst wäre ich wahnsinnig. Und das Ding ist jetzt aber, dass normalerweise, wenn ein Dämon in eine Person reingeht, diese Person sofort tot ist und weg.
Aber sie nicht.
Aber sie geht nicht weg. Sie ist nur da. Das heißt, die beiden unterhalten sich in ihrem Kopf miteinander. Und dann ist
Leaf.
Leaf. Stimmt.
Blatt. Blatt ja. Jung.
Du hast Leaf Young. Er heißt Lore. Und dann gibt es noch irgendeinen baumigen Namen, gibt es auch noch.
Tree.
Und das ist dann eben so, er sagt dann, du darfst aber niemandem sagen, dass du mich hörst, sonst wirst du sofort umgebracht. Sie wird dann am Anfang natürlich gleich mal gefoltert und sie ist so, ich bin Kellnerin, was passiert? Und die sind so, halt die Fresse, Dämon! Und zünden sie so fast an.
Jesus.
Und dann muss sie eben so mit diesem Dämon klarkommen und damit, was der möchte, und dann übernimmt er manchmal Kontrolle über ihren Körper, obwohl sie nicht, und das ist alles überhaupt nicht sexy eigentlich, aber dann mit Falco.
Da geht's dann
da ist her. Irgendwas ist da, so, weil sie irgendwie, man spürt wohl das Arcanum und es ist crazy. Und das ist, kann man quasi spüren wie so eine Art Licht und er hat unglaublich viel von diesem Licht. Und das checkt sie. Und das macht was mit ihr. Und sie weiß aber nicht, wo es, weil es ist alles Dämonenshit und sie kennt sie nicht aus. So. Und mehr kann ich Ihnen sagen, ohne zu spoilern. Es wird dann schon sexy. Im zweiten Teil geht sofort mit Bumsen los.
Ich meine, im ersten.
Mit einem Gangbang. Zweiter Teil geht mit einem Gangbang los.
Ich würde sagen, im ersten ja theoretisch auch, wenn sie mit einem Dämon. Aber ja.
Ja, aber da ist zumindest ein bisschen Vorgeschichte davor. Ja, ja. Also, zweiter Teil geht legit. Das Erste, was passiert, ist dieser Gangbang.
Bums, Bums.
Ja. Und was ich halt auch wahnsinnig lustig finde, also Stella Tuck schreibt eh sehr funny und ist, finde ich, so von den Dialogen sehr nah dran an dem, wie sie normale Menschen miteinander unterhalten.
Gut.
Und dieser Dämon ist, also ich meine, der lebt seit Tausenden von Jahren, sucht sie natürlich immer nur die hottesten Körper aus und hat ständig Orgien mit irgendwelchen Leid. So, damit was passiert in seinem Leben.
Ja.
Und der ist halt ständig horny in ihrem Kopf.
Lol.
Und sie ist halt komplett überfordert mit der Situation, ist auf dieser Schule, muss in irgendeinem abgeschotteten Flügel irgendwo komplett alleine wohnen, schlaft in der Badewanne, weil irgendwas unterm Bett ist und niemand glaubt ihr. Und er ist zwischendurch mal so, also ein Dreier wäre schon mal wieder geil. Können wir nicht den und den? Und sie ist so, halt dein Maul.
Nein.
I'm literally fighting for my life, oder?
Nein.
Ich kann jetzt keinen Dreier haben, nur weil du horny bist. Hör auf. Das macht, das macht sehr Spaß. Genau, das habe ich noch gelesen, da bin ich jetzt gerade beim zweiten Teil. Da kommt der dritte am 19. Juni, also da muss ich nicht mehr so lange warten. Das ist ein Tag vor meinem Geburtstag.
Den hast du auch schon vorbestellt, ne?
Danke, genau, habe ich schon vorbestellt.
Vielleicht hast du ja Glück und der kommt einen Ticken früher.
Ich glaube nicht, dass eine E-Book-Vorbestellung
also
früher geht.
Never mind.
Ich glaube, die sind da sehr exakt. Genau, und vermutlich. Da war natürlich, da war das, Entschuldigung, Karte, da war das Gemeine, dass da nur der erste Teil
in der Libby-App war. Ja. Und das war die weder als Buch noch als Hörbuch. Deswegen habe ich das dann gekauft.
Das tut mir natürlich leid. Ja. Abschließendes
Romance-Statement.
Was ist denn dein abschließendes Romance-Statement? Fangen wir doch vielleicht bei dir an.
Also, es ist natürlich kein Zufall, dass Romance so sehr gehatet wird, weil es natürlich ein Genre ist, das vor allem Frauen schreiben und vor allem Frauen lesen. Deswegen bin ich gegen Hass, gegen Romance. Ich bin nicht die Riesen-Romance-Maus. Ja. Wobei, ich habe auch nicht gedacht, dass ich die Fantasy-Maus bin. Jetzt macht es mir schon Spaß.
Ja, voll.
Und ich bin so, nur weil es nicht deins ist und nur weil die Figuren manchmal schwierig sind, die Figuren sind überall immer schwierig. Ja, also was ich schon für Frauenfiguren in Thrillern gelesen habe, möchte auch niemand wissen.
Wo ich aber sagen muss, in Romance ist es halt romantisiert meistens. Ja. Also wenn im Thriller der Dude toxisch ist, ist er halt auch ein Serienmörder.
Aber da werden auch Mörder romantisiert.
Ja, aber nicht so häufig, würde ich sagen, wie in Romance.
Also ich finde das einfach zu haten, um zu haten, finde ich schwierig. Ja. Ich finde diese ganze Dark-Romance-Debatte ist ein wahnsinnig schmaler Grat zwischen irgendwie natürlich sollte man schreiben dürfen, was man möchte und lesen dürfen, was man möchte. Man muss aber schon Jugendliche vor sich selber schützen.
Ja. Das und ist halt ja verantwortungsvoll.
Ja.
Ja, mit der Verantwortung mit der Verantwortung umgehen, die man also die, als schreibende Person hat.
Das ist ja die Hauptaufgabe, die Erwachsene haben, Kindern und Jugendlichen gegenüber, sie vor sich selber zu schützen. Ja. Weil natürlich denkst du mit 14 oder mit 16, du bist erwachsen.
Klar.
Aber bist du halt einfach nicht. Ja. Das stimmt einfach nicht. Und ich habe auch mit 14 Sachen gelesen, die ich wirklich nicht lesen hätte sollen. Und im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, jemand hätte mir die weggenommen. Ja. Also es war nicht gut, dass ich 25 Mal Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen habe. Ja. Und eine schlimme Autobiografie nach der anderen, das war nicht in Ordnung. Ja. Und es hat aber einfach, war egal, es hat niemand aufpasst.
Ja.
Und das ist jetzt nicht meine Mama schuld oder so, aber ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen.
Ja, das Verständnis, das Bewusstsein.
Das ist so in der Gesellschaft gar nicht angekommen, dass man auch bei Büchern vielleicht schauen sollte, was da geeignet ist für Jugendliche und was nicht. Weil diese Abstufungen gibt es ja eigentlich nur für Kinderbücher.
Ja.
Also es gibt dann so aber für Erstleser ab 9, ab 12, ab 14 und alles drüber ist wurscht.
Ja, ich glaube, es gibt halt noch so vielleicht so in Buchhandlungen die Abteilung Jugendliche und also so junge, erwachsene Jugendliche, whatever. Aber ja, was wollte ich sagen? Ja, ich finde, es gibt halt immer dieses Argument, das wurde mir ganz oft gesagt, weil ich die Tribute von Panem gelesen habe und dann die Filme gucken wollte. Und dann war es immer so ein, ja, aber deine Fantasie geht ja nur so weit, wie du ertragen kannst. Stimmt nicht.
Nee.
Stimmt nicht.
Nee.
Also ich würde sagen, die Fantasie, wenn das beschrieben wird, geht, also kann natürlich weitergehen, als der eigene Körper verkraften kann, weil die Wörter ja allein weitergehen, als dass der Körper verkraften kann. Natürlich ist es bei einem Buch nicht so schlimm, weil sich die Sachen vielleicht nicht so dauerhaft einbrennen wie Bilder, aber
und
trotzdem.
Ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt, nur weil ich es gerade im Kopf habe, der erste Teil von Harry Potter, dass das Kind ja, also das Buch ja sehr offensichtlich ein Kinderbuch, das wirklich für 11- bis 12-Jährige gemacht worden ist. Der erste Film ist offiziell ab 6 und ist so viel düsterer, als das Buch ist und so viel doller, als das Buch ist. Ich, keine Ahnung, wie das durchgegangen ist, dass der ab 6 ist. Ich habe gesehen mit 6 und dann war Harry Potter für mich gegessen.
Ja.
Wo ich jetzt nicht sauer bin, weil ich bin ganz froh, dass ich kein Fan bin mittlerweile.
Auch, auch Narnia ist so krass.
Ja, genau.
Habe ich erst die Filme gesehen, dann wollte ich die Bücher lesen und war so, das sind Kinderbücher und die Filme sind Jugendfilme. Da geht es um Schlachten.
Ja.
Ja. Ja, ich finde auch, also ich war anfangs ja auch so, ich bin nicht so die Romance-Maus. Das ist schon auch eine Lüge. Also ich lese schon auch gerne seichte Literatur.
Ja.
Da,
also man muss sie, glaube ich, man muss schon im Kopf haben, dass da einfach auch viel Frauenfeindlichkeit dabei ist. Und vielleicht auch internalisierte Frauenfeindlichkeit.
Ja, und dass da auch einfach sehr viel Müll existiert, wie in jedem anderen Genre auch.
Natürlich.
Ich finde, also so dieses Bild von Romance, dass Romance nur Colleen Hoover ist, auf gar keinen Fall.
Nein.
Auf gar keinen Fall. Von der möchte ich, glaube ich, auch einfach nichts lesen. Also ich hatte mal überlegt, ob ich mir da meine Meinung bilden möchte. Aber muss vielleicht auch einfach nicht sein. Aber ja, zum Beispiel Emily Henry, Ellie Hazelwood, ich kann es nur empfehlen. Sweete, ich glaube auch, also Personen, die bisher nichts Problematisches gesagt haben, as far as I know.
Man darf ja wirklich einfach manchmal Bücher lesen, wie man einen Film schaut.
Ja.
Oder Spiel spielt.
Ja.
That's fine.
Voll.
It's not that deep.
Voll.
Und ich hatte, Deep End is not that deep.
Und ich hatte das Gefühl, dass mich die, also dass die so sehr Spaß am Lesen bei mir zurückgebracht
ja.
haben. Und dass ich dann auch leichter durch Märtyrer kam. Weil zum Beispiel Deep End habe ich ja wirklich in unter 24 Stunden gelesen. Ich habe ja. beim Zähneputzen meinen E-Reader in der Hand gehabt. Ich habe ja. im Auto auf der Rückfahrt habe ich weitergelesen. Ja. Ich war kurz davor zu sagen, hey, können wir bitte früher von Baby-Anschau-Date bei deiner besten Freundin gehen, weil ich möchte weiterlesen.
Ja.
Auch der zweite Teil von Ever and After ist das erste richtig, richtig, richtig dicke Buch seit Jahren, an das ich mich wieder rangetraut ja. habe. Und das habe ich zum ersten Mal als erwachsene Person wieder gelesen, wie als ich 16 war.
Ja.
Einfach, wir wirklich einfach ja. wegsnacken. Und auch diese Blackbird Academy, Stella Tuck schreibt ja immer 300 Seiten mehr, als ausgemacht war. Und das sind richtig, richtig, richtig dicke Bücher. Und es juckt mich nicht, weil du rauschst da durch.
Ja, voll.
Und wenn's das ist, was es braucht, um die zum Lesen zu bringen,
völlig fair.
Toll, völlig weil, fair. Ich kann es nur immer wieder sagen, Lesen ist so, so gut für unser Hirn, für unser Zugehörigkeitsgefühl, für Empathiebildung, für sich nicht alleine fühlen, aber auch eben fürs Gedächtnis, für die Sprache. Lesen ist so, 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 so toll. Und es ist fick egal, was du liest.
Ja.
Es ist
auch
für
Sachbücher.
Ja, genau. Es muss Fiktion sein, aber für dein Hirn ist fick egal, ob du gerade Faust liest oder Deep End.
Ja.
It does not matter.
Ja.
Lesen ist toll.
Macht's öfter.
Macht's öfter. aber passt auf eure Kinder auf.
Exakt. Ja. Also, die Folge war ein bisschen chaotisch vielleicht, weil es eben ein Mix aus Themenfolge und Rückblickfolge zugleich ist. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem einen halbwegs sinnvollen Überblick geben über das, was wir gelesen haben, aber gleichzeitig auch unsere Einschätzungen des Romance-Genres ja. im Allgemeinen von dem limitierten Wissen, was wir haben.
Ja.
Ich kann an dieser Stelle auch nochmal You Make a Fool of Death with Your Beauty empfehlen. Das war, glaube ich, so einer der Romance-Romane, die ich als allererst, also die habe ich, wann habe ich den gelesen? Mit 21, 22 oder so. Den fand ich richtig, richtig gut, der auch sehr ernste Themen behandelt. Es geht sehr viel um Trauer, es geht um Tod, aber gleichzeitig auch Liebe, Love and Feelings. den fand ich auch ganz, ganz toll. Den kann ich auch sehr empfehlen, weil da, glaube ich, einer ist, der ein bisschen unterm Radar geht, weil er eben nicht von Emily Henry oder Ellie Hazelwood ist, sondern von, ich weiß ihren Namen nicht mehr, einer schwarzen Autorin.
Ja.
Die eben, nein, einer schwarzen schreibenden Person, glaube ich. Glaube ich sogar nicht, bin ja. Egal. Anyhow.
Ja. Und was natürlich auch noch funktioniert, also dieses, man kann so Sachen lesen und rausfinden, auf was man steht, stimmt ja zu einem gewissen Teil, ja. jetzt wenn wir so Extreme mal rauslassen,
ja.
schon. Und ich finde zum Beispiel auch, dass irgendwie so ein Buch vorlesen oder so ein Buch miteinander lesen einfach auch
sweet.
Gutes Vorspiel oder ja. gute gemeinsame Aktivität als Paar.
Ja.
sein kann.
Ja. Ja, also dieses, das höre ich nochmal, wieder schon wieder ein neues Thema, aber dieses so rausfinden, was man mag in dieser Dark Romance-Debatte. Was machst du mit dem Wissen, wenn du weißt, dass du auf Vergewaltigung stehst? So, was machst du damit? Das ist doch nichts, was
Nacht du. Nachts allein heimgehe als Frau.
Ja, aber so,
Entschuldigung, der war viel zu doll.
Aber weißt
der
du, war
viel zu doll.
Weißt du, wie ich meine? Also so, das ist doch nichts, also wenn ich rausfinde, okay.
In Therapie gehe, ist die ja, Antwort. Eben, wenn du rausfindest, dass du als Frau auf Vergewaltigungen stehst, dann geh in Therapie.
Ja, wenn ich rausfinde, okay, ich mag irgendwie, keine Ahnung, so Kontrollabgabe oder so bei Sex, dann ist das ja was ich danach umsetzen kann. Wo ich dann
ja, oder sag, ich finde hot, was die Person gesagt hat oder
voll,
so.
Voll, dann ist das ja was ich dann in mein eigenes Leben inkorporieren kann, wo ich sagen kann, hey, lass das doch mal vielleicht ausprobieren, blablablub. Wenn ich aber rausfinde, ich finde es total toll, wenn ich entführt und vergewaltigt werde. So, was mache ich mit dem Wissen? Das bringt mir doch nichts. Ja,
stressig.
Also,
wie gesagt, in Therapie gehe,
ja, bitte. Das finde ich kein Argument in dem Fall.
Ja.
Anyhow, so, lange Rede, kurzer Sinn.
Du hast gerade zusammengefasst, was ein Podcast ist.
wir mutieren zu Romance-Mäusen.
Fantasy-Mäusen?
Noch nicht. Aber bald vielleicht irgendwann.
Ich glaube wirklich, du hättest auch Spaß mit Ever and After.
Ja, vielleicht. Erstmal wird Panem gelesen. Erstmal werden die 15 anderen Bücher, die ich auf Stapel habe, gelesen.
Ah, du möchtest Panem noch mal lesen?
Den neuen, ja.
Ah, neun. Oh.
Ja.
Oh, Friends.
Genau. Und dann, ja, was wollte ich sagen? Genau, Dark Romance-Diskurs, sehr spannend. Lasst uns gerne wissen, was da eure Meinungen sind. Das interessiert mich stark.
Ja,
ich habe da schon ein Reel zu dem Thema hochgeladen, wo auch in den Kommentaren ein bisschen, also schon auch diskutiert wurde.
Ja.
Meistens aber sehr einseitig, was ich auch gut finde. Also freut mich, dass die Leute meiner Meinung sind. Genau, aber ja, wie seht ihr das Thema, das Genre Romance? Weil ich glaube, es scheidet die Geister, wie man so schön sagt.
Ja.
Aber
ansonsten ja. Hören wir uns in 2 Wochen.
Yes.
Unser Community-Buch ist immer noch Archiv der Träume.
Yes.
Und bis dahin.
Ciao, ciao.
Schwul bleiben.
Lesen, wichtig. Gut ja. Für euch.
Bitte, wirklich. Vielleicht muss ich da auch nochmal eine Themenfolge machen, wo ich das nochmal ganz genau erkläre, was da im Gehirn passiert. Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben, gell? Nur, dass ich es gesagt habe. Bye, bye.
Adieu.